Haben Sie ihn endlich erwischt, den Osama? Und nun wird alles besser, Friederike? Oder nicht?
Aber Anton, jetzt fehlt nur noch, dass du glücklich bist über den Tod Osamas. Wie die Merkel.
Ja, habe ich gelesen. Und dass sich viele Leute darüber aufgeregt haben, auch aus der CDU.
Mich stört an der ganzen Geschichte, dass die Amis daraus wieder eine Geheimoperation gemacht haben.
Na, wenn sie das vorher bekannt gegeben hätten, wäre doch der Bin Laden über alle Berge gewesen.
Das meine ich auch nicht. Aber hinterher, da haben sie ja auch fast nichts gesagt. Alles blieb auch weiterhin geheim. Was soll dieser Blödsinn?
Und sie sind dabei wieder in ein anderes Land eingedrungen, ohne Rücksicht auf die Souveränität Pakistans. Eigentlich müsste die UN da
das
mal...
Das macht die USA doch dauernd mit ihren Drohnen. Eigentlich bist du auf der ganzen Welt nicht mehr sicher, wenn du den Amis nicht gefällst.
Ein unhaltbarer Zustand, gegen alles Recht. Wo bleibt denn da das Völkerrecht?
Wie sie das gemacht haben, das war doch glatter Mord. Aber es war ihnen wohl ganz recht, dass der Osama keine Möglichkeit hatte, aus früheren Zeiten zu plaudern. Damals, als die Amis die Russen aus Afghanistan herausdrängen wollten, das war ja auch eine geheime Operation.
Trotzdem klatscht die ganze Welt Beifall und alle hoffen auf bessere Zeiten. Ich glaub's nicht. Damit ist der Terrorismus doch nicht beseitigt.
Da hast du aber recht. Und ich möchte gern wissen, wieso die ganze Operation ausgerechnet Geronimo genannt wurde.
Wieso? Kennst du einen Geronimo?
Natürlich kenne ich keinen Geronimo. Aber ein Mann namens Geronimo spielte bei den Indianern Nordamerikas eine große Rolle.
Geronimo? War das ein Indianerhäuptling?
Ja, er war Kriegshäuptling und ein Schamane der Apachen und hieß eigentlich Goklaye. Das heißt, einer, der gähnt.
Wieso? War der immer müde? Hat er dauernd gegähnt?
Ja, als Kleinkind. Deswegen nannte ihn sein Vater so. 1858 wurden Goklayes Frau und seine drei Kinder getötet. Von Truppen des mexikanischen Militärs. Militär gehört abgeschafft. Das galt damals auch schon. Nach diesem Mord schwor Goklaye Rache, verbündete sich mit einem anderen Stamm der Apachen und überfiel die Stadt Sonora.
Mexikanische Truppen? Sonora? Das klingt alles so spanisch. Das war doch in Amerika, in Nordamerika. Dort sprechen sie doch Englisch.
Ja, aber Texas und Neumexiko waren bis zum Mexikanischen Krieg 1846 bis 1848 Teile von Mexiko gewesen. Da spielte Mexiko und die spanische Sprache in diesem Gebiet immer noch eine große Rolle. Goklaye bekämpfte alle Weißen, egal ob Mexikaner oder Amerikaner.
Na, irgendwann werden sie ihn umgebracht haben.
Das nicht, aber gefangen genommen haben sie ihn. Allerdings mehrmals, weil er immer wieder aus dem Gefängnis ausbrach. Erst 1884 stellte er sich mit den verbliebenen 36 Kriegern den Amerikanern. Die hatten ihn 30 Jahre lang gejagt, zuletzt mit 8000 Soldaten.
Und dann wurde er nach Guantanamo gebracht und aufgehängt.
Unsinn, Anton, Guantanamo gab's doch noch gar nicht. Aber er wurde in verschiedene Gefangenenlager gebracht und dann gab man ihm in einem Indianerreservat in Oklahoma ein Stück Land. Dort baute er sich ein Haus und bestellte das Land.
Und dort ist er gestorben? Wann denn?
1909, an einer Lungenentzündung. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, ich warte auf die Wende des Schicksals.
Wie kamen wir eigentlich zu Goklaye oder wie der Mensch hieß?
Weil die Amis die Aktion gegen Bin Laden mit dem Codewort Geronimo bezeichnet haben. Da hat es auch viel Ärger in den USA gegeben. Viele Indianer haben protestiert.
Ihren Helden mit einem Verbrecher zu vergleichen, das kann ich gut verstehen.
Der Apachenstamm in dem Reservat, wo Geronimo gestorben ist, hat erklärt, sie seien verletzt, denn schließlich sei Geronimo vielleicht eines der größten Symbole des Widerstandes der Indianer in der Geschichte der USA.
Schließlich war es ja zuvor deren Land, was heute die USA sind.
Und ein ehemaliger US-Soldat, ein Indianer, meint, die Verwendung des Namens Geronimo sei das Rassistischste, was uns je passiert ist.
Und das unter einem schwarzen Präsidenten.
Dazu passt dann auch noch, dass die amerikanischen Fallschirmjäger beim Sprung aus dem Flugzeug Geronimo schreien.
Warum denn das?
Kann ich dir nicht sagen. Ich jedenfalls würde überhaupt nicht aus einem Flugzeug ins Leere springen.
Geronimo wurde gefangen gehalten, aber Bin Laden wurde gleich ermordet.
Deswegen wird er wohl auch ein Märtyrer für viele Islamisten werden. obwohl sein Einfluss in der letzten Zeit wohl nicht mehr groß gewesen ist.
Wieso? Sie haben doch angeblich auf seinem Computer unheimlich viel Anordnung und so gefunden.
Es waren wohl mehr nur Ideen. Aber er hat tatsächlich regen Austausch mit anderen Terroristen gehabt.
Wie ging das? Er hatte doch weder Telefon noch Internet, wurde jedenfalls gesagt.
Er hat wohl alles auf einen Computerspeicherstick geschrieben, den dann ein Vertrauter abgeholt und irgendwo von einem anderen Computer abgeschickt hat.
Hey, das mache ich auch immer.
Du hast vorhin von einer Geheimoperation gesprochen. Richtig ist, dass offiziell sehr wenig gesagt wurde. Und deswegen macht sich wohl jeder so seine Gedanken.
Der Franz glaubt überhaupt nicht, dass sie Bin Laden erschossen haben. Und die Bewohner der Stadt, wo Bin Laden umgebracht wurde, glauben nicht, dass Bin Laden überhaupt dort gewesen ist.
Die Amis ließen den Bin Laden ja auch sehr schnell verschwinden. So eine Mehrbestattung weckt natürlich Verschwörungstheorien. Allerdings ist richtig, dass im Islam Menschen innerhalb 24 Stunden bestattet werden müssen.
Sag mir lieber, was wird denn nun aus Al-Qaida? Kann ich mir ohne Bin Laden überhaupt nicht vorstellen.
Ja, die Experten sind sich aber nicht darüber einig, ob Bin Laden einen wichtigen Einfluss auf Al-Qaida hatte oder nicht. Wahrscheinlich versuchte er das, aber ob es ihm gelang, ist ziemlich zweifelhaft.
Ein Bekannter von Franz, der kann ein wenig Arabisch, der hat gesagt, auf allen möglichen arabischen Webseiten wurde Bin Ladens Tod als Märtyrertod gefeiert.
Im Moment ja, aber das wird nicht lange anhalten.
Und wie geht es weiter?
Nun, es wird weiter Terroranschläge geben, solange ein so großer Unterschied zwischen dem Westen und den armen Ländern weiter besteht.
Sag mal, Friederike, Abyei liegt doch im Sudan.
Ja, es liegt genau auf der Grenze zwischen dem Nord- und dem Südsudan. Und das ist ja das Problem. Beide Staaten wollen Abyei haben. Eigentlich sollte da ein Referendum gemacht werden. Aber sie konnten sich nicht über die Einzelheiten einigen.
Und wir hatten uns Anfang des Jahres gefreut, dass sich die beiden Staaten einig geworden sind.
Ja, über das eine Referendum, das die Trennung zwischen Nord und Süd betrifft. Aber nicht über das Referendum für Abyei. Und jetzt ist die nordsudanesische Armee in die Region eingerückt. Die Stadt brennt und Tausende fliehen.
Wie war das? Es ging um Wasser und um Öl. Und Anfang Juli wird der Südsudan seine Unabhängigkeit erklären.
Jetzt sieht es sehr so aus, als ob es gleich wieder ein Krieg Nord gegen Süd geben würde.
Im Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina?
Im Kosovo hat sich ein Teil der Serben sogar an den Wahlen beteiligt. 13 Abgeordnete sind Serben von den 120 Abgeordneten insgesamt. Aber in einigen Bezirken bleiben die Serben bei ihrem Boykott.
Ah, da, wo besonders viele wohnen.
Ja, genau. Und so hat der Außenminister Serbiens vor kurzem dafür plädiert, den Kosovo aufzuteilen. Das sei die einzige realistische Möglichkeit.
Und in Bosnien?
Im Gesamtstaat Bosnien gibt es weiter Gegensätze zwischen der Republik Srpska und der Bosniakisch-Kroatischen Föderation. So hat gerade vor kurzem die Nationalversammlung von Srpska beschlossen, ein Referendum über die Auflösung gesamtstaatlicher Justizorgane durchzuführen.
Referendum? Dann werden Sie aber deutliche Mehrheiten für Srpska bekommen.
Ja, bestimmt. Ein erster Schritt zur Loslösung vom ungeliebten Gesamtstaat und hin zur Anlehnung an Serbien.
Aber genau das wollten die EU-Staaten verhindern.
Aber Serbien selbst will nun doch mehr mit den EU-Staaten kooperieren. Sie haben sogar General Mladic gefangen genommen, der von der UN am meisten gesuchte Kriegsverbrecher. Er soll dem UN-Tribunal in Den Haag überstellt werden.
Und der Gaddafi ist weiter im Amt, in Libyen, meine ich.
Ja, und die Rebellen auch. Aber es geht nicht voran.
Und wohl auch nicht zurück. Im Radio sprach einer über die CIA, die zurzeit wohl Libyen im verstärkten Maße aufsucht und Informationen sammelt.
Über die Rebellen?
Ja, aber warum heißen sie in Libyen Rebellen? Sonst heißt es sowas Demonstranten oder Aufständige. Ist das von Land zu Land verschieden?
Weiß ich doch nicht. Der Obama hat zwar erklärt, dass er keine Bodentruppen nach Libyen schicken will. Naja, eigentlich sind die CIA-Leute doch auch sowas wie Bodentruppen.
Auf jeden Fall sind sie nicht in der Luft. Bei dieser CIA-Aktion geht es wohl vor allem darum, ob die Rebellen vertrauenswürdige Leute sind. Denn dann könnte man denen ja vielleicht doch Waffen liefern. Obwohl davon in der UN-Resolution ja nichts steht.
Und die Gefahr ist ja auch, dass solche Waffen irgendwann mal gegen US-Truppen gerichtet werden könnten. Wie das in Afghanistan der Fall ist.
Sind die in Libyen denn nun wenigstens erfolgreich? Können sie die Zivilbevölkerung mit ihren Luftangriffen schützen?
Nein, das können sie nicht. Deswegen hat auch die NATO den Einsatz von weiteren Militärberatern beschlossen. Und außerdem sollen Drohnen vermehrt auf Punktziele eingesetzt werden.
Also das mit den Beratern verstehe ich schon, aber Drohnen, die sollen die Zivilbevölkerung schützen?
Nein, andersherum. Die behindern das libysche Militär. Das wäre auf jeden Fall besser.
Ich verstehe gar nicht, wie das in Libyen weitergehen kann. Schließlich muss die NATO irgendein Ziel haben. Das wäre ja eigentlich Zivilbevölkerung schützen, nicht den Gaddafi stürzen.
In den USA werden auch Stimmen laut, die eine Pattsituation in Libyen kommen sehen. Die Rebellen übernehmen den östlichen Teil von Libyen, Gaddafi bleibt Herr im westlichen Teil.
Ob der Gaddafi da mitmacht?
Der Chef des US-Afrika-Kommandos, General Carter F. Hem, sagte, er könne sich vorstellen, dass die Truppen die Zivilbevölkerung schützen, aber Gaddafi im Amt bleibt. Zumindest jetzt.
Was heißt denn das?
Nun, sie hoffen halt, dass Gaddafi immer mehr an Einfluss verliert und sich das Problem eben auf diese Weise löst. Außerdem wurde beim Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl gegen Gaddafi wegen Verbrechen gegen die Menschenrechte beantragt. Übrigens, die Rebellen haben einen Waffenstillstand angeboten.
Vielleicht wären alle froh, wenn dieser übereilte Bürgerkrieg im Sande verlaufen würde. Und was ist mit Syrien?
Da habe ich einen interessanten Kommentar in einer Schweizer Zeitung gefunden. Unter der Überschrift »Das arabische Paradox« erklärt der Autor, warum der Gedanke des Responsibility to Protect in Libyen angewandt, aber in Syrien wieder fallen gelassen wurde.
Eine allgemeine Verantwortung, die Zivilbevölkerung zu schützen? Hier ja, dort nein? Dann kann das auch nicht als Prinzip benutzt werden oder gar als Völkerrecht.
Ja, denn sowohl in Syrien als auch in Bahrain geschehen flagrante Menschenrechtsverletzungen. Und keiner tut was.
Verstehe ich nicht. Warum denn?
Syrien ist eng mit Iran verbunden, auch mit der Hisbollah. So ist das Risiko dort wesentlich größer als in Libyen. Man möchte dieses Land treffen, kann aber nicht. Um überhaupt was zu tun, geht man gegen das andere vor.
Was für ein Chaos.
Ja, das ist es. Außenpolitik ist nicht planbar, ein dauerndes Durchwursteln. Ein russischer Politiker sagte zur Außenpolitik, diesmal wollten wir es besser machen. Und dann wurde es wie immer. Und Bismarck nannte es ein System der Aushilfen.
Das könnte man auch von den Soldaten sagen.
Wie meinst du das?
Na, wenn die Politik nicht weiter weiß, dann rufen sie doch immer das Militär. Ruhe, Frieda, du bist noch gar nicht dran.
Anton, du hast aber Militär gesagt.
Ich? Nein, hab ich nicht.
Anton, wir wollen uns nicht streiten, aber Frieda ist im Recht.
Naja, eigentlich ist Frieda immer im Recht, denn wirklich, Militär gehört abgeschafft.